Redispatch.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Seraphim von Rohn.
Und ich bin Philipp Hennig.
Wir arbeiten zusammen als Wissenschaftler und Berater in der Energiewende.
Und wir diskutieren hier die für uns interessanten Nachrichten und Meldungen in der Energiewirtschaft und Klimapolitik.
Redispatch, Folge Nummer 36.
So, bisschen später am Abend heute. Du sitzt im Anzug vor mir. Du warst heute im Bayerischen Landtag. Wie kam es dazu?
Genau, heute war Expertenanhörung zur Energiepreisbremse, also Strom- und Gaspreisbremse. Und da waren wir geladen und haben diskutiert. War eine interessante, illustre Runde. Tatsächlich hat Spaß gemacht.
Okay, ja. Wir starten heute mit zwei Hausmitteilungen bzw. ja, Feedback von Hörern, die sich gemeldet haben. Bei der Tenet-Meldung vom letzten Mal.
Vielleicht ganz kurz, letztes Mal heißt letzte Nachrichtensendung, weil wir hatten ja die letzte Folge ein Redispatch nachgehakt mit Professor Jens Strücker, wo es um die Digitalisierung geht. Also alle, die sich dafür interessieren oder immer schon mal wissen wollten, was es denn da auf sich hat mit dieser Digitalisierung der Energiewirtschaft, welche Potenziale drin stecken, gerne nochmal die Folge 35 hören.
Genau, hört da rein. Ich beziehe mich auf die letzte Nachrichtenfolge, also auf die Folge 34. Und wir hatten am Ende eine Nachricht, in der wir die Kooperation zwischen Sonnen und Tenet beschrieben haben. Da haben sie 11 Fahrzeuge in das Übertragungsnetz integrieren können, dass sie netzdienlich laden. Und ich hatte gesagt, dass das bidirektionales Laden ist, also dass sie einspeisen und ausspeisen. Das stimmt nicht. Hier ist die Rede nur von gesteuerten Laden. Also Primärleistungsregelung bieten sie trotzdem an, positive wie negative. Und das geht eben auch nur mit gesteuerten Laden, wenn man in eine Richtung lädt und dann halt Fahrzeuge aufhören zu laden. Außerdem war ich etwas unscharf in den Begrifflichkeiten Anschlussleistung und Regelleistung. Anschlussleistung ist nicht gleich Regelleistung. Da muss man dann nochmal genauer hinschauen, welche dann auch wirklich angeschlossen sind. Gut, zweite Nachricht ist das IPCEI. Geld kommt nicht aus der EU, sondern aus den Nationalstaaten. Auch danke für diesen Hinweis. Da ging es um die Maßnahmen, die das BMWK zur Förderung der PV in Europa ergreifen möchte. Da hatte ich gesagt, die Förderungen kommen aus dem EU-Topf. Dem ist nicht so. IPCEI-Geld kommt vom Bund.
Vielleicht hier nochmal kurz, was ist ein IPCEI? Important Project of Common European Interest.
Ganz genau.
Genau, die großen Projekte, die eben hier gefördert werden, aber wie du richtig sagst, sind zwar europäische Projekte in dem Sinne, aber gefördert dann aus den nationalen Haushalten. Gut, steigen wir ein mit dem Klassiker, die Preise, wie haben sie sich entwickelt, war natürlich heute auch im Landtag Thema und es beruhigt sich weiter, das heißt auch in den letzten zwei Wochen seit unserem letzten Nachrichtenüberblick sind die Preise für Strom und Gas auf den Terminmärkten gesunken. Bei Strom liegen wir jetzt bei Lieferungen für nächstes Jahr bei 139 Euro pro Megawattstunde, war zwischendurch sogar noch mal ein bisschen tiefer, lag daran, dass der CO2-Preis wieder ein bisschen zurückgegangen ist. Der ist jetzt aber auch wieder nach oben gegangen liegt jetzt bei knapp über 100 Euro die Tonne. Genau genommen 103 Euro pro Tonne für das Jahr 2024. Also hohe CO2-Preise, aber deutlich zurückgehende Strompreise und auch Gaspreise. Hier auch nochmal ein Rückgang jetzt auf 51 Euro pro Megawattstunde. Und wenn man hier auf die Langfristperspektive schaut, also 2026, 2027, sehen wir hier schon wieder Preise von ca. 30 Euro pro Megawattstunde. Also da ist Entspannung in Sicht.
Wenn wir gerade beim Markt sind, würden wir auch an der Diskussion anschließen, die wir mit Herr Dr. Maurer hatten in der Folge 32. Da ging es ja um die Plattform klimaneutrales Stromsystem und die Strommarktreform, die angestoßen werden soll. Also damals hat sie noch nicht angefangen, jetzt vor zwei Wochen war das erste Treffen und im Anschluss wurde schon sofort eine Stellungnahme der Beteiligten oder mancher Beteiligten veröffentlicht, nämlich namentlich Professor Dr. Andreas Löschel, Professorin Doktorin Veronika Grimm, Felix Mattes, ebenfalls Doktor und Professorin Dr. Anke Weidlich. Sie haben eine Kurzfassung und eine Langfassung veröffentlicht, die wir beide auch in den Shownotes verlinken und haben die in Diskussion stehenden Maßnahmen eingeordnet und auch gleich Stellung bezogen. Und Grundaussagen sind beispielsweise, dass die Kurzfriststrommärkte ihre Koordinationsfunktion erfüllen. Sie haben ja eine Koordinationsfunktion in dem Sinne, dass sie den effizientesten Anlageneinsatz der Kraftwerke bestimmen. Und das tun sie nach wie vor sehr gut. Es sind darüber hinaus Weiterentwicklungen im Großhandelsmarkt möglich. Aber was das aktuelle Design nicht so gut tut, das sind die Einbindungen der Netzrestriktionen. Und da sehen Sie vor allem Weiterentwicklungsbedarf. Sie sehen, dass die Flexibilitäten besser eingebunden werden könnten. Und das könnte beispielsweise über eine Überarbeitung der Netzentgeltsystematik geschehen. Genau, Sie haben noch ganz viele andere Maßnahmen durchdiskutiert, beispielsweise das Gebotszonensplitting und einiges mehr. Schaut gerne rein.
Genau, also Netzrestriktionen war ja auch ein Schwerpunktthema mit Christoph Maurer. Also das ganze Thema entsprechend Marktgebietsaufteilung bis hin zu Nodal Pricing. Also hier wohl auch der Vorschlag, das stärker zu berücksichtigen. Ist ja auch ein Schwerpunkt bei den verschiedenen Arbeitsgruppen, die es jetzt bei dieser Plattform klimaneutrales Stromsystem gibt. Ja, es gibt noch mehr Vorschläge. Jetzt kommt das ein oder andere auch an die Öffentlichkeit. Entsprechende Statements durch die Öffentlichkeit ging hier auch der Vorschlag von Vattenfall, die auch einen Vorschlag gemacht haben. Muss ich sagen, ist jetzt auch nichts Neues in dem Sinne drin, aber bestimmte Punkte, wenn sie häufig wiederholt werden oder von verschiedensten Seiten auch nochmal betont werden, manifestieren das ja dann auch. Sie sagen, es ist natürlich wichtig, hier langfristige Investitionssicherheit zu generieren, Stichwort Kapazitätsmärkte irgendwie auf der Backup-Seite, aber auch im Sinne der Erneuerbaren, das sind ja auch zwei Schwerpunktthemen, dann fordern sie weniger Markteingriffe als solches und dann den Vorrang für Erneuerbare auf den Märkten, wobei letzteres ja an sich jetzt nichts Neues ist und sich ja auch aus dem Design als solches ergibt, weil ja in der Merit Order die Erneuerbaren ja ganz links einsortiert sind. Was sie aber auch nochmal hervorheben, ist, dass die Flexibilitäten ausgebaut werden müssen bzw. erschlossen werden müssen. Hier wird auch explizit die Industrie genannt. Also das ganze Thema Nutzung der industriellen Flexibilität nimmt zu. Das muss man auch immer so sehen, kommt immer häufiger. Es ist ja nicht nur so, dass die Industrie hier was bereitstellen soll, sondern natürlich, dass auch dazu führt, dass die Industrie zukünftig eventuell diese hohen Preise nicht sieht, die ja in wenigen Stunden im Jahr dann auftreten und im Mittel dadurch einen deutlich geringeren Strompreis hat, wenn sie eben durch die Flexibilität nur dann schwerpunktmäßig produziert, wenn die Preise günstig sind. Genau, dann vielleicht noch ergänzen, es gab im Vorfeld auch schon einen offenen Brief von Vattenfall mit mehreren größeren Energieversorgern, also aus Deutschland sind wirklich die ganz großen alle dabei, EnBW, E.ON, RWE, Uniper, aus Österreich dann Verbund noch und auch entsprechend die spanischen oder französischen großen Player, die hier gemeinsam dieses Papier herausgegeben haben zu ihren Vorschlägen, was die Schwerpunkte des neuen Strommarktdesigns sein sollten.
Ein weiterer Beitrag kam von McKinsey. Also es war kein spezieller oder spezifischer Beitrag zur Diskussion, sondern eher ein turnusmäßiger Bericht, der alle 6 Monate erscheint. Er heißt Energiewendeindex von McKinsey. Nichtsdestotrotz passt er sehr gut zum Thema. Sie haben auch die Problematik identifiziert, dass verfügbare Leistungen zu Spitzenlastzeiten sinken in Zukunft. Auf der anderen Seite steigt aber die Spitzenlast. Und da haben sie eine Lücke von 30 Gigawatt identifiziert. Diese Lücke muss jetzt geschlossen werden durch Backup-Kraftwerke, durch Flexibilität. Ne? Sie haben da einige Sachen aufgezählt. Zur Hebung dieser Flexibilität, ne, haben sie beispielsweise ein Instrument zur Diskussion gestellt, nämlich die ABLAV, das ist die abschaltbare Lastenverordnung, die jetzt letztes Jahr ausgelaufen ist. Hier sagen sie, das wäre ein Gedanken wert, diese nochmal zu reaktivieren und dann einen Lastabwurf per Ausschreibung durchzuführen.
Also auch hier wieder die Betonung der Nutzung der industriellen Flexibilitäten, die quasi per se ja heute schon im System sind, aber noch nicht erschlossen sind oder genutzt werden. Also das ist doch tatsächlich in vielen Vorschlägen enthalten. Ansonsten würde ich auch sagen, hier nicht viel Neues. Also wir hatten das Thema Versorgungssicherheit, Bericht der BNetzA. Auch hier war ja gesagt, Versorgungssicherheit ist gegeben, auch bis 2030 bei steigendem Stromverbrauch, wenn entsprechend hier auch diese Flexibilitäten erschlossen werden, beziehungsweise auch die entsprechenden Gas-Backup-Kraftwerke gebaut werden. Aber dafür müssen eben die Bedingungen geschaffen werden. Was natürlich besonders spannend ist, sind jetzt nicht nur Studien und Vorschläge, sondern natürlich das, was nachher gesetzt wird. Und da gab es wohl schon einen kleinen Leak. Dem Energate Messenger hat dort schon mal reingeschaut zum Thema Strommarktdesign auf EU-Ebene. Was wird dort vorgeschlagen? Angeblich soll das Ganze am 16. März veröffentlicht werden. Und die Knackpunkte, die drinstecken, ist erstmal, dass das grundsätzliche Prinzip der Preisbildung, Stichwort Merit Order, auf den Kurzfristmärkten erhalten bleibt. Also das war ja auch die Sorge, dass es dort Eingriffe gibt. Dort gab es ja auch Vorschläge, aber ich denke auch in der Folge mit Christoph Maurer wurde nochmal klar, dass für den Dispatch als solches das ein guter Mechanismus ist. Ist wohl auch so in den Entwurf enthalten, dass das so bleiben soll.
Und es gibt hier zwei parallele Prozesse, richtig? Also den einen auf der EU-Ebene, da hatten wir die Konsultation, und hier auf der Bundesebene, hier haben wir die Plattform klimaneutrales Stromsystem. Und auf EU-Ebene ist jetzt dieser Gesetzesentwurf oder Richtlinienentwurf schon geleakt worden.
Ganz genau. Ja. Und hier ist es so, dass es neben dem Erhalt, was ist gut, natürlich auch Punkte gibt, wo man sagt, da könnte man Verbesserungen machen. Und ein Vorschlag ist beispielsweise, dass PPAs, also sozusagen diese Direktbelieferung aus erneuerbaren Energienprojekten, auch für kleinere Stromverbraucher ermöglicht werden soll. Da ist es ja jetzt rein praktisch so, dass das ein relativ hoher Aufwand ist, das ganze Vertragswerk drumherum, dass so ein PPA schon immer einen großen Charakter hat und eher für größere Industriebetriebe momentan attraktiv ist. Hier soll es wirklich auch kleineren zugänglich gemacht werden. Interessant ist, dass zum Thema Kapazitätsmechanismen, also sozusagen Anreize zu schaffen, dass wirklich auch diese Backup-Kapazitäten aufgebaut und erhalten bleiben, gesagt wird, dass wohl die Mitgliedstaaten diese selbst gestalten sollen. Also das sieht so aus, als ob es keine europäische Lösung gibt, sondern wirklich nationale Lösungen dort auch möglich sind. Und des Weiteren sollen die Mitgliedstaaten auch das Recht bekommen, in solchen Krisen, wie wir sie letztes Jahr eben erlebt haben, dann in die Preisgestaltung einzugreifen. Also grundsätzlich, Mechanismus ist gut, aber wenn solche Situationen passieren, extreme Krisen, dann soll man auch das Recht haben, kurzfristig mal eingreifen zu können.
Was ich bei dem Artikel spannend fand, ist, dass die CFDs zum einzigen Direktfördermittel für neue Anlagen etabliert werden sollen. Also das heißt im Umkehrschluss, dass Instrumente wie Feed-in-Tariffs oder direkte Fördermaßnahmen nicht mehr erlaubt sein sollen. Das gilt nicht für die Bestandsanlagen, sondern für die neu gebauten bzw. neu geförderten Anlagen.
Dann kommen wir mal zu den Aufregern der letzten Woche. Da gab es ja ein paar.
Erster Aufreger ist das Gebäudeenergiegesetz. Das wird novelliert und es wird Ordnungsrecht angewandt. Das heißt, ab dem 01.01.2024, also im kommenden Jahr.
Das ist ja tatsächlich schneller als ursprünglich gedacht.
Das ist schneller als ursprünglich gedacht. Im Koalitionsvertrag war 2025 ausgemacht. Jetzt hat man es vorgezogen und die Kernmessage ist eigentlich, jede Heizung in Neubauten muss dann mit erneuerbaren Energien betrieben werden.
Nicht ganz, ne? 65%, so wie es im Koalitionsvertrag steht.
Genau, 65%. Aber schauen wir mal rein, was das genau bedeutet. Also in Neubauten sind jetzt nur noch drei Technologien erlaubt, nämlich Wärmepumpen, Stromdirektheizungen und der Anschluss ans Wärmenetz. Und hier, klar, das hängt dann vom Strommix ab, wie hoch der Anteil der erneuerbaren Energien ist. Und in Bestandsgebäuden, hier sind noch Kessel erlaubt. Also Gasheizungen können eingebaut werden, aber es muss mit 65% grünen bzw. erneuerbaren bzw. nachhaltigen Gasen befeuert werden. Daneben sind Biomassetechnologien auch möglich in Bestandsgebäuden. Wenn ich feste Biomasse nutzen möchte, muss ich dies mit einer Anlage, mit einer Solaranlage, Photovoltaik oder Solarthermie auf dem Dach kombinieren.
Ja, und warum war das jetzt so ein Aufreger? Weil es faktisch natürlich schon einem Verbot des Neuanbaus eines Gas- oder Ölkessels gleichkommt. Ich glaube, Öl war da jetzt nicht die große Diskussion. Öl hat man, glaube ich, sich darauf verständigt, dass das nicht so zukunftsfähig ist. Bei den Gasheizungen kam natürlich die Diskussion wieder auf mit, was ist perspektivisch Wasserstoff dann später einzusetzen. Und du hast zwar gesagt, 65% grünes Gas könnte man ja dann nutzen, aber gibt es ja faktisch jetzt noch so gut wie nicht. Es gibt jetzt keine entsprechenden Wasserstoffleitungen zu den typischen Häusern und deswegen natürlich wurde das einem Verbot von Gasheizung gleichgesetzt und das hat natürlich für Aufregung gesorgt. Warum? Naja, ungefähr 3 von 4 Heizsystemen in Deutschland sind auf fossiler Basis und die müssen natürlich dann ersetzt werden, wenn sie ans Ende ihrer Lebenszeit kommen und da ist dann erstmal mit höheren Kosten zu rechnen, weil natürlich nur eine Wärmepumpe ist einfach teurer als eine einfache Gasheizung.
Ja, angekündigt war auch, dass sie dieses Gesetz dann auch mit entsprechenden Fördermaßnahmen flankieren möchten. Da waren jetzt aber keine Spezifika dabei.
Genau, da war heute nochmal die Meldung, dass wirklich jetzt ein großes Programm aufgelegt werden soll, explizit für die Förderung, um das dann zu ermöglichen, dass dieser Wechsel dann nicht mit extremen Kosten verbunden ist. Man muss natürlich fairerweise eigentlich immer auf die gesamte Lebenszeit das Ganze betrachten und da ist ja damit zu rechnen, dass auch die fossilen Energieträger zunehmend teurer werden, unabhängig davon, was die Weltmarktpreise für Gas sagen, sondern allein bei der CO2-Preis, der ja dann zu bezahlen ist, momentan ist über das Bundesemissionshandelsgesetz dann perspektivisch über ETS2 dann eben auch nochmal zu Buche schlägt. Vielleicht noch eine Ergänzung. Es ist natürlich schon auch in dem Gesetz, soweit ich weiß, vorgesehen, dass wenn jetzt eine Gasheizung plötzlich schnell kaputt geht, dass man dann für eine gewisse Zeit, ich glaube 3 Jahre stehen da im Raum, diese Gasheizung nochmal austauschen kann, nochmal zwischenbetreiben, damit man ausreichend Zeit hat, auch einen entsprechenden Handwerker zu bekommen, Projektierer, um dann auf eine nachhaltige Lösung wechseln zu können.
Gut, dann kommen wir zum zweiten Aufreger.
Genau, ein Klassiker. Wir dachten, das Thema wäre jetzt durch. Das Thema Verbrennerverbot hatten wir ja auch in der letzten Folge. Ein Verbot, 2035 keine Verbrenner mehr zuzulassen. Und da war jetzt nochmal die Forderung von der FDP hier nicht ein direktes Verbot auszusprechen, sondern hier auch noch die Möglichkeit zu haben, E-Fuels einzusetzen und wenn die dann entsprechend zur Verfügung stehen, dass man sagt, okay, dann ist es auch möglich, weiterhin einen Verbrenner zu betreiben. Da ist jetzt noch nicht das letzte Wort heute gesprochen, aber eigentlich war das auf EU-Ebene soweit eigentlich geklärt, dass es kommt. Schauen wir mal, ob es da nochmal irgendwie einen Kompromiss in irgendeiner Weise gibt.
Genau, die formale Abstimmung wurde verschoben, jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit. Dritter Aufreger ist die Recherche zur Sabotage der Nord Stream 2 bzw. auch Nord Stream 1. Es wurden ja 3 der 4 Pipelines gesprengt im vergangenen Jahr. Und jetzt hat die ARD, ich glaube am Dienstagabend, Recherchen veröffentlicht, in denen heißt, dass es gelungen sei, das Boot zu identifizieren. Und das Brisante dabei ist, dass das Boot einer Firma gehört, die zwar ihren Sitz in Polen hat, aber im Besitz von 2 Ukrainern ist. Außerdem konnten sie die Personengruppe näher beschreiben. Es waren Kapitän, 2 Taucher, 2 Tauchassistenten und eine Ärztin mit an Bord. Aber deren Nationalität ist weiterhin unklar. Das mal soweit die Fakten. Alles Weitere sind noch recht viele Spekulationen. Und dabei wollen wir es eigentlich auch belassen. Es hat natürlich für die Energiewirtschaft einen großen Impact gehabt, obwohl schon kein Gas mehr durch die Pipelines geflossen ist, ist hier ja einfach Kapazität weggebrochene, die auch auf sehr, sehr lange Frist nicht mehr genutzt werden kann.
Genau, also gerade Perspektive, langfristig kriegen wir vielleicht dann doch irgendwann wieder das günstige Erdgas aus Russland, ist natürlich jetzt eingeschränkt, wobei man sagen muss, eine Leitung von vieren ist immer noch nicht wenig, also Nord Stream 2 war ja gar nicht in Betrieb und über die Ukraine und über Polen kann natürlich dann auch nochmal erhebliche Mengen importiert werden, also es ist immer noch die Möglichkeit da, theoretisch langfristig auch wieder Erdgas aus Russland beziehen über die bestehenden Leitungen. Ich denke, besonders nervös hat das Ereignis ja vor allen Dingen da gemacht, weil es einfach diese Verletzlichkeit aufgezeigt hat, wenn sozusagen zu so einer angespannten Situation dann noch ein Zusatzschock kommt. Also dieses Gedankenexperiment, was wäre, wenn jetzt zum Beispiel auch noch die Leitung aus Norwegen aus irgendwelchen Gründen, wie beispielsweise Sabotageakt, auch noch wegfallen würde, dann hätten wir natürlich ein massives Problem, weil darauf müssen wir jetzt uns verlassen können aktuell. Da wäre es dann auch so, dass die LNG-Terminals, die jetzt erstmal da sind, auch nicht ausreichen würden, das komplett zu kompensieren.
Ja, also gäbe es Interessen, die Deutschland bzw. Europa die Gasversorgung einschränken wollen, dann haben wir gesehen, da gibt es einfach Mittel, gewalttätige Mittel, dies zu tun.
Genau, ist vielleicht auch ein Punkt, den man berücksichtigen sollte, wenn man das ganze Thema Kapazitäten von LNG-Terminals diskutiert. Da vielleicht schon der Vorgriff auf eigentlich unseren letzten Punkt. Wir wollten eine Studie als Lesetipp noch empfehlen vom DEW, wo es auch nochmal darum geht, wie viel Kapazitäten kommen denn da jetzt rein durch die LNG-Terminals? Brauchen wir die alle? Da war es heute so bei der Anhörung im Landtag so, dass vom BMWK der Abteilungsleiter für Wirtschaftsstabilisierung und Energiesicherheit, Philipp Steinberg, auch nochmal gesagt hat, es ist ja so, dass das eine Option ist, diese LNG-Terminals. Und deswegen kann man nicht sagen, das ist eine Überkapazität. Auch diese 5 Milliarden Kubikmeter hier und dort, die sind ja nur maximale Importkapazitäten. Es ist ja auch nicht zu rechnen, dass die dann wirklich voll ausgeschöpft werden. Es ist letztendlich auch eine Versicherung für mögliche weitere Schocks, die da kommen könnte. Und er hat da zum Beispiel explizit dann gesagt, was wäre denn, wenn die Leitung nach Norwegen ausfällt?
Gut, wir waren jetzt bei der Ostsee. Wir haben eine Nachricht für die Nordsee dabei noch.
Genau, kein Aufreger mehr, aber natürlich spannend. Und zwar hat hier Wintershall Dea ein Projekt gestartet mit dem Namen Greensand. Worum geht's dort? Dort soll in einem ausgeförderten Ölfeld CO2 eingelagert werden, genau genommen 8 Millionen Tonnen in Summe dann. Genau, das ist das Stichwort CCS, Carbon Capture and Storage. Wintershall sieht hier auch eine Perspektive für sich als Unternehmen, weil sie kommen ja aus dem Öl- und Gasgeschäft. Das soll ja zurückgehen und deswegen sagen sie, CCS und die ganze Einlagerung ist ein zukünftiges Geschäftsfeld und das Ganze ist jetzt schon mehr so als Pilotprojekt zu sehen, aber es ist wohl das CCS-Projekt, was in Europa am fortgeschrittensten ist, also den höchsten Reifegrad hat.
Und von den Mengen her, 8 Millionen Tonnen, wie viel ist das circa?
Ja, wenn man so will, also Pi mal Daumen 1% von dem, was wir in Deutschland jährlich haben.
Okay. Sehr schön. Die nationale Wasserstoffstrategie ist so circa 4 oder 5 Jahre alt und es soll jetzt eine Novelle geben. Und es hat einen zweiten Leak gegeben. Der erste ist vor ein paar Monaten gekommen und jetzt, diese Woche oder letzte Woche, ich bin mir gerade nicht sicher, gab es einen zweiten Leak. Und ja, vielleicht zum Aufbau dieser Strategie. Es wird von vorne bis hinten alles rund um Wasserstoff einmal beschrieben. Es wird ein Zielbild gezeichnet, wohin wir möchten bis 2030 und dann konkret Maßnahmen skizziert, wie wir dieses Zielbild erreichen. Und da geht es um die Verfügbarkeit von Wasserstoff. Es geht um den Aufbau einer leistungsfähigen Wasserstoffinfrastruktur. Es werden die Wasserstoffanwendungen beschrieben, in die der Wasserstoff hauptsächlich fließen soll. Und es geht darum, wirkungsvolle Rahmenbedingungen zu schaffen. Und ich habe ein paar Highlights mitgenommen. Besonders spannend fand ich, dass das Konzept H2Global, wir hatten ja auch Kirsten Westphal hier schon zu Gast, ein globales Instrument werden soll. Also wirklich ein Exempel, wie ein weltweiter Wasserstoffmarkt aussehen könnte. Außerdem war ja die Rede von einer Wasserstoffnetzgesellschaft auch schon im ersten Entwurf enthalten. Es hat große Diskussionen ausgelöst, weil es heißt, dass Wasserstoffleitungen zu einem Stichtag in eine Wasserstoffnetzgesellschaft überführt werden sollen. Und dagegen gab es dann ja Meinungen, vor allem auch der Erdgasnetzbetreiber, die ja jetzt die Infrastruktur umwidmen und diese dann abgeben sollen. Also diese Maßnahme steht immer noch drinnen, aber was sich geändert hat, sie soll nicht unter staatlicher Beteiligung, beziehungsweise das wird nicht mehr explizit benannt. Diese Entscheidung wurde verschoben. Die Organisationsstruktur dieser Wasserstoffnetzgesellschaft, die ist noch weiterhin in Diskussion. Und ob dann eben der Staat beteiligt ist oder nicht, bleibt offen. Außerdem, neben grünem Wasserstoff soll auch blauer und türkisener Wasserstoff berücksichtigt werden. Und der Wasserstoff soll zuerst in die Industrie fließen.
Ja, jetzt muss ich noch mal kurz nachschauen. So lange ist das schon her, genau. Also nationale Wasserstoffstrategie, so wie sie jetzt da ist, ist aus dem Sommer 2020. Also hätte diesen Sommer Dreijähriges. Genau. Und wer jetzt Lust hat zu verstehen, was H2Global ist, genau, Folge 27, ein Respatch nachgehakt mit Kirsten Westphal. Kleiner Themenwechsel, das Land Baden-Württemberg wird nur noch nachhaltige Finanzanlagen nutzen beziehungsweise in nachhaltige Finanzanlagen investieren. Ist das relevant? Ja, weil das sind Finanzanlagen in Höhe von ungefähr 17 Milliarden Euro. Und was heißt nachhaltig? Das heißt, hier sind nur noch Investments in Aktien oder Anleihen von Unternehmen zulässig, die das 1,5 Grad Ziel des Pariser Klimaschutzabkommens verfolgen. Also hier muss das dann im Einklang sein. Es muss entsprechend hier diese Klimaneutralität erreicht werden. Und das schränkt natürlich die Investitionsmöglichkeiten ein und bevorzugt natürlich dann Unternehmen, die da aktiv sind. Und das hat sicherlich eine starke Signalwirkung. Das Ganze läuft natürlich unter dem Stichwort Sustainable Finance. Und alle, die das spannend finden, sind auch herzlich eingeladen zur FFE-Fachtagung. Da werden wir das mit einigen Akteuren, die das aktiv betreiben und sich dort gut auskennen, am 27. April hier in München diskutieren.
Ja, das ist interessant, weil hier die Taxonomie wirklich durchschlägt. Also die Diskussion, die wir vor einem Jahr hatten, welche Wirtschaftsprozesse sind grün, welche nicht, diese Diskussion hat jetzt wirklich konkrete Folgen, also in welche Aktien wird investiert und in welche nicht.
Genau, und vielleicht auch nochmal die Konsequenz daraus zu sehen. Am Ende bedeutet das ja für solche Firmen, dass sie sich etwas günstiger am Kapitalmarkt finanzieren können, weil ja die Nachfrage nach ihren Produkten stärker ist. Höhere Nachfrage bedeutet geringerer Zinssatz und da macht ein Zinssatz von 0,123%, also die Nachkommastelle bei dem Prozentsatz, kann am Ende viel darüber ausmachen, ob sich das Ganze dann rechnet oder nicht. Insbesondere, wenn ich irgendwelche Großinvestitionen habe mit beispielsweise Hunderte von Millionen bis einer Milliarde, da macht dann auch die Nachkommastelle viel aus.
Gut, wir machen einen Schwenk zum erneuerbaren Energieausbau in Deutschland. Es wurden Offshore-Flächen für 1,8 Gigawatt ausgeschriebene Windenergie. Die Bundesnetzagentur hat hier eine entsprechende Auktion veröffentlicht und bis zum 1. August können Projektierer ihre Angebote einreichen. Das Besondere daran ist, das passiert ja in gewissen Turnus jedes Jahr, aber diesmal spielen zum ersten Mal qualitative Kriterien eine Rolle. Also nicht mehr das niedrigste Gebot gewinnt der gesicherten Einspeisevergütung, die sie dann bekommen, sondern es werden auch qualitative Punkte berücksichtigt, wie zum Beispiel, wie hoch ist der Anteil des grünen Stroms, der bei der Fertigung der Anlage genutzt wurde, oder wie hoch ist der Anteil der Auszubildenden im Unternehmen, oder als dritte Option, wie viele langfristige Lieferverträge haben diese Unternehmen, die hier anbieten. Also eine spannende Entwicklung. Parallel dazu schreibt die Bundesnetzagentur auch nicht voruntersuchte Flächen für 7 Gigawatt Offshore-Wind aus. Das sind in Summe knappe 9 Gigawatt. Und das hatten wir ja auch schon gesagt, dass dieses Jahr in 2023 die erhöhten Ausschreibevolumina aus dem neuen EEG durchschlagen. Auch auf für Wind auf Land steigen hier deutlich die Ausschreibungsvolumen. Und hier sehen wir es gerade beim Offshore-Wind.
Genau, ausschreiben ist das eine, bauen ist das andere. Wir hatten jetzt hier gerade das Ergebnis der Ausschreibungsrunde Wind Onshore. Und da war es so, dass hier eben Anfang des Monats die Ergebnisse veröffentlicht wurden. Und da waren eben 3,2 Gigawatt ausgeschrieben, sehr ambitioniert. Problem, es waren ungefähr nur die Hälfte angeboten da. Das heißt, wir kriegen hier nicht die Mengen installiert, wie wir sie gerne hätten. Und das wird noch spannend, ob jetzt dann neue Projekte stärker entwickelt werden, damit die nächsten Ausschreibungsrunden dann auch wirklich erfolgreich sind. Und was es auch bedeutet, der Markt kann das antizipieren. Sie wissen das wahrscheinlich relativ gut, dass das Ausschreibungsvolumen nicht erreicht wird. Was bedeutet das? Fast jeder bietet zum Höchstpreis an. Es wird ja ein Höchstpreis, der festgesetzt wird, den man maximal verlangen darf. Und relevant ist natürlich dann nur, einen niedrigen Preis anzubieten, wenn man das Gefühl hat oder denkt, dass man sonst nicht zum Zuge kommt. Und das heißt in dem Fall 7,35 Cent pro kWh Höchstpreis. Es war, glaube ich, 7,34 Cent dann im Mittelwert, also kaum einer war drunter. Und das macht es natürlich dann auch wiederum teurer, wenn hier immer nur der Höchstpreis abgerufen wird.
Um Flächen auszuschreiben, braucht es natürlich die Flächen. Und dazu hat ja im vergangenen Jahr Habeck das stark für das Wind-auf-Land-Gesetz geworben bei den Ländern und hat einen Kompromiss erwirkt, in dem feste Quoten festgeschrieben werden für Flächenausweisungen. Also die Bundesländer müssen jetzt zu gewissen Stichjahren feste Quoten erreichen. Und das hat Wirkung. Länder wie Brandenburg und Nordrhein-Westfalen haben jetzt in den letzten 2 Wochen Gesetze beschlossen, in denen sie ihren regionalen Planungsgemeinschaften anweisen, entsprechende Flächen auszuweisen. Und das sind genau diese Quoten. Also ich glaube, in Brandenburg sind es 1,7% bis 2027 und bis 2032 2,2%. Interessant ist dabei, dass in diesen Vorrangflächen, die da ausgewiesen werden, die Abstandsregelungen nicht gelten. So in Brandenburg, Nordrhein-Westfalen geht sogar einen Schritt weiter. Sie haben jetzt sogar die komplette Abschaffung dieser Abstandsregelung beschlossen. Bis 2024 soll die fallen.
Dann noch ein paar Meldungen aus der Industrie. Eine, die mir gut gefallen hat, und zwar aus der Lebensmittelbranche von Terra, eigentlich ein neuseeländischer Molkereibetrieb, aber der global tätig ist, hat jetzt mit MAN Energy Solutions eine Partnerschaft eingegangen zum Einsatz von Hochtemperatur-Großwärmepumpen. Also hier die Wärmepumpe hat eine Leistung von 25 Megawatt, also thermische Leistung und mit höherem Temperaturniveau. Warum gefällt mir die Nachricht so gut? Weil gerade bei dem Thema Dekarbonisierung in der Industrie, wo wir in den Szenarien auch immer gerne reinschauen, aber auch in den entsprechenden Dekarbonisierungsnetzwerken, Energieeffizienznetzwerken, das immer wieder thematisieren, ist ja immer die Frage, wie kriege ich dieses höhere Temperaturniveau in der Industrie dekarbonisiert? Und da fällt dann immer das Stichwort Hochtemperaturwärmepumpe, aber da gibt's eben noch nicht so viel. Und deswegen ist es natürlich schön, wenn hier ganz konkret Projekte an den Start gehen.
Zweite Industrienachricht ist aus dem Bereich der Strahlproduktion. Ich war jetzt am Mittwoch auch in Salzgitter und es ist wirklich sehr interessant zu sehen, wie sie versuchen, ihre sehr emissionsintensiven Prozesse umzustellen. Da gibt es ein Projekt Salkos. Dort haben sie vor, große Direktreduktionsanlagen aufzubauen, um klimaneutralen Stahl herzustellen. Die Idee dabei ist, die Kohle zu substituieren und mit Wasserstoff als Reduktionsmittel dann diesen Stahl herzustellen. Das in Salzgitter und parallel dazu ThyssenKrupp, auch ein großer Stahlhersteller, hat diese Woche die erste Direktreduktionsanlage beauftragt. in einem Auftragsvolumen von 1,8 Milliarden Euro. Also hier werden sehr große Summen investiert, der Pfad ist klar und da wird er auch wirklich umgesetzt.
Und letzte Nachricht aus der Industrie, keine nicht so erfreuliche für den einen oder anderen. Ich kenne so einige Fanboys bei Sono Motors. Das war dieser Hersteller, der deutsche Hersteller, der hier dieses kleine Elektroauto herstellen wollte mit der integrierten Solaranlage im Dach. Ich kenne auch ein paar, die da schon die Anzahlung getätigt haben und schon seit Jahren im Prinzip auf dieses Auto warten.
Ja, ich kenne auch Mitarbeiter dort.
Achso, okay. Jetzt auch. Und genau, da musste jetzt sozusagen der Plan eingestellt werden, hier wirklich auch Autos zu produzieren. Der Plan ist gescheitert.
Wir gehen rüber zum Klima. Wir hören auf mit zwei Nachrichten, nämlich eine Nachricht aus China und dann mit dem großen Blick einem Report von der IEA. In China gab es einen Blick zurück auf das Jahr 2022, also der Center for Research on Energy and Clean Air hat einen Bericht veröffentlicht, in dem es heißt, dass China zwei neue Kohlekraftwerke pro Woche im Jahr 2022 genehmigt hat. Das ist recht sportlich. Es sind in Summe dann 106 Gigawatt, die hier gebaut werden. Daneben wurden 50 Gigawatt Kohlekraftwerke wirklich begonnen zu bauen im Jahr 2022. Also 50 Gigawatt hat man begonnen zu bauen und 106 hat man genehmigt. Interessant war auch der Satz in dem Bericht, dass der Zubau jetzt aber nicht zwangsläufig bedeutet, dass auch die CO2-Emissionen im Strommix von China steigen, weil gleichzeitig die Erneuerbaren extrem schnell ausgebaut werden und auch der Zuwachs der Stromnachfrage langsam nachlässt.
Genau, es ist ganz interessant, weil ich meine, der Anteil im Strommix steigt nicht, aber wenn der Stromverbrauch steigen würde, würde trotzdem die CO2-Emission steigen. Passend dazu die Meldung von der IEA, die ja immer berichtet, wie sich der globale CO2-Ausstoß entwickelt. Und da wird festgestellt, dass die CO2-Emissionen aus China eben stabil sind. Also das heißt, dieser Zubau hat in Summe auch nicht dazu geführt, dass mehr CO2 emittiert wurde. Und was auch nochmal interessant ist, hier zu betonen, tatsächlich von diesen 36,8 Milliarden Tonnen Jahresausstoß im Jahr 2022, was leider Rekord ist, in keinem Jahr wurde so viel CO2 emittiert, ist ein Drittel davon ist eben China. Also das ist wirklich der entscheidende Player. Und aber global ist es gestiegen. In Europa selbst ist es leicht zurückgegangen um 2,5%.
Okay. Gut, ein Lesertipp haben wir noch, mit dem hören wir auf, vom Wuppertal-Institut.
Genau, mit dem schönen Titel Treibhausgasneutrales Energie- und Industriesystem für Deutschland bis 2045. Also wieder ein klassisches Szenario durchgerechnet, wie können wir klimaneutral werden. Was hier besonders interessant ist, dass hier der Fokus auf den Industriesektor gelegt wird, der uns ja auch immer besonders interessiert und hier eben nicht nur die energetische Nutzung bilanziert wird, sondern auch die stoffliche, was ja in vielen Szenarien eher vereinfacht dargestellt wird. Also denke ich, kann man mal reinschauen.
Okay, sehr schön. Ist richtig was passiert in den letzten zwei Wochen, war richtig was los. Macht's gut und ich glaube, haben wir wieder was gelernt.
Haben wir wieder was gelernt.